Wie wird man eigentlich Intelligence Analyst? Und welche Fähigkeiten braucht es, um in diesem Beruf erfolgreich zu sein? In dieser Episode sprechen wir über Weiterbildungsmöglichkeiten im Intelligence-Bereich. Von spezialisierten Studiengängen bis hin zu praxisnahen Programmen. Doch was zählt mehr? Fachwissen oder analytische Methoden? Außerdem diskutieren wir, welche Eigenschaften gutes Analysepersonal mitbringen sollte, warum IT-Tools den Menschen nicht ersetzen können und ob Analysepersonal problemlos zwischen Abteilungen wechseln kann oder ob dadurch wertvolles Fachwissen verloren geht. Willkommen beim German Intelligence Podcast. Hier geht es um Intelligence, Analysen und Entscheidungsunterstützung. Wir beleuchten den Intelligence Cycle, internationale Zusammenarbeit und aktuelle Herausforderungen. Expertinnen und Experten teilen ihr Wissen. Kompakt, fundiert, relevant.
Jetzt sind wir an dem Punkt, dass wir hier hoffentlich interessierte angehende Kriminalitätsanalystinnen und Kriminalitätsanalysten haben oder auch andere Kolleginnen und Kollegen, die sich diesen Podcast anhören. Und vielleicht stellen Sie sich jetzt die Frage, klingt alles richtig cool, ich würde mich da gern weiterbilden. Und jetzt müssen wir mal fragen, ja, Ole.
Ja, wo?
Wo und wie? Außer bei dir natürlich.
Ja, also da kann ich, wie gesagt, nur jetzt aus persönlicher Erfahrung das, was man so mitbekommt, transportieren. Es gibt natürlich den Master for Intelligence and Security Studies als Joint Venture von der Hochschule der Bundeswehr in München und der Hochschule des Bundes in Berlin. Das ist aber eine geschlossene Gesellschaft. Das heißt, um da reinzukommen, muss man entweder bei einem der Nachrichtendienste arbeiten oder im Bereich des militärischen Nachrichtenwesens bei der Bundeswehr. Das bedeutet, da kommt man als Außenstehender überhaupt nicht rein. Da kann man also sich nicht einschreiben und sagen, da studiere ich jetzt mal. Das war's schon fast, was Studienmöglichkeiten in Deutschland angeht. Das Einzige, was es noch gibt, ist eine kleine Summer School, die angeboten wird von der OTH Regensburg und dem Professor Brzezinski. Und das ist eine Summer School in der Kooperation mit der Uni Glasgow. Da geht es auch um Intelligence Studies und auch Analysetechniken. Das heißt, das gibt es noch. Und ja, dann sind wir am Ende, was das Akademische angeht, jedenfalls in Deutschland. Wenn es darum geht, wie kann ich mich in Deutschland ansonsten fortbilden, dann, ja, hast du schon angeteasert, dann biete ich das natürlich an. Über strukturierte Analyse Deutschland. Es gibt, wenn ich mich im OSINT-Bereich weiterbilden möchte, dann gibt es da auch unterschiedliche Möglichkeiten und Seiten. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel über das Fraunhofer-Institut. Also gerade im Bereich OSINT, Open Source Intelligence, das kommt immer mehr, sag ich mal, das Thema. Das heißt, darüber wird auch die Intelligence-Debatte ein bisschen mehr befeuert in Deutschland. Und dann sind wir aber auch in Deutschland nach meinem Kenntnisstand schon am Ende, wenn ich nicht gerade in irgendeiner Behörde arbeite, wo intern quasi noch Lehrgänge angeboten werden, so wie ja auch das hier im Schwerpunkt ausgerichtet ist auf eine Fortbildung, die man dann in der Kriminalpolizei irgendwann machen kann. Das heißt, dann muss ich schon im Ausland gucken. Und im Ausland bedeutet beispielsweise, wenn es um Fortbildung selber geht, sowas wie Globalitica, jetzt unter Fearson Associates, also dann sind wir wieder bei Randolph Fearson und der Bibel der Analysten gelandet, sprich Fortbildung aus dem Bereich USA oder im Studienbereich, dass ich auch als Fernstudium beispielsweise am King's College in Großbritannien Intelligence Studies studieren kann. Dann gibt es noch was an der Universität Leiden und auch jede Menge in den USA, was ich da machen kann in diesem Bereich. Und genau, dafür muss ich mich dann aber umsehen und muss es im Ausland machen.
Aber wie wird das überhaupt anerkannt? Oder, also es klingt jetzt vielleicht despektierlich, aber braucht das irgendjemand in Behörden? Wie wird das überhaupt angenommen?
Jetzt arbeite ich nicht mehr in der Behörde, deswegen kann ich da natürlich nur mutmaßen. Grundsätzlich ist es so, wenn ich von dem Standpunkt ausgehe, dass die Beantwortung komplexer Fragen nach Möglichkeit interdisziplinär erfolgen sollte, also in einem Team, wo ich unterschiedliche Erfahrungen, Wissensstände, Prägungen habe, dann ergibt es natürlich durchaus Sinn, wenn ich auch jemanden dabei habe, jedenfalls zwischendrin mal, der Intelligence Studies auch studiert hat. Mhm. Aber wie das genau jetzt gewürdigt wird, anerkannt wird,
das bekommst du gar nicht mit, ne?
Das kann ich nicht beantworten.
Ich wollte noch ergänzen zu OSINT. Wir haben Modul 7.4 OSINT. Also muss man erstmal nicht in die USA fahren. Wir hätten noch einige Ausbildungen auch beim BKA, die jetzt auch im Aufbau sind und modernisiert werden. Da kann man auch einiges machen. Das ist natürlich nicht für alle offen. Und natürlich auf dem freien Markt gibt es auch einige Möglichkeiten.
Wir haben ja auch schon selber drüber diskutiert, oder man hört es auch mal wieder im Kollegenkreis, oder wenn man international ein bisschen vernetzt ist, sieht man, dass andere Länder da schon ein Müh fortschrittlicher sind als wir. Vielleicht an die Führungskräfte gerichtet, die unseren Podcast hören. Ich glaube, das ist auch ein gutes Instrument, Personal zu motivieren, solche Studiengänge zu machen. Also sie zu ermutigen. Ich glaube, es ist eindeutig, dass die vermeintliche Abwesenheit hinten raus einen deutlichen Mehrwert in den Arbeitsergebnissen generiert. Große Frage der Finanzierung, der auch immer wieder diskutiert wird. Wer trägt die Studiengebühren? Auch da müssen wir, glaube ich, insgesamt neue Wege gehen. Man geht ja schon richtige Wege im Bereich der Informatik. Gibt es ja schon solche Angebote, dass Studiengebühren übernommen werden oder ein Master gefördert wird. Ich glaube, es ist zukünftig auch ganz, ganz wichtig, dass wir nicht nur für den Analysebereich, aber auch insbesondere hier solche Fortbildungen sicherlich auch fördern, damit es die Leute sich auch leisten können. Weil Studiengebühren, ich habe sie jetzt nicht im Kopf, die würden wir auch nochmal nachlesen, aber ich weiß, der Master in Kriminologie in Deutschland, der Berufsbegleitende, das sind, glaube ich, auch knapp 3.000 Euro Studiengebühren plus Semestergebühren.
Ja, mein Gott. Also ich meine, in den USA ist es doch deutlich teurer. Und dann hast du einen Master. Aber ich meine, das Problem ist häufig, dass, also so beobachte ich das, dass man halt gerne in Technik investiert, aber unterschätzt, was das für eine Bedeutung hat, nicht in Menschen zu investieren. Genau, weil letztlich vieles auch von Menschen entschieden und analysiert werden. Man kommt am Menschen nicht vorbei, und im Bereich OSINT ist das Feld so dynamisch, dass man einfach nie fertig ist. Und wenn man gute OSINT-Analysten haben möchte, muss man halt sie immer ständig ausbilden. Und das müssen auch Typen von Menschen sein, die gerne lernen. Sonst ist man halt nicht unbedingt gut, weil das einfach sehr dynamisch ist. Ja. Aber was ich halt auch mitgeben möchte, ist, ja, investiert in Menschen.
Und das ist schon die nächste Frage, die wir uns überlegt haben, Ole. Was für ein Typ Mensch oder welche Fähigkeiten und vielleicht auch schon Grundkenntnisse sollte jemand mitbringen, der Kriminalitätsanalyst oder eben besonders sich für die strukturierte Analyse entscheidet und vertiefen möchte? Oder kann das prinzipiell jeder?
Ja, also grundlegende Kenntnisse in der Anwendung strukturierter Analysetechniken kann natürlich jeder sich aneignen, ne? Also jeder kann einen Kurs buchen, jeder kann sich Literatur holen. Das ist jetzt so, dass es in Deutschland natürlich eine gewisse Sprachbarriere gibt, weil der Schwerpunkt der Literatur ist auf Englisch. Und es gibt natürlich schon Behörden, dass das wirklich auch ein Hindernis, auch Unternehmen. Und genau, um da ein bisschen Product Placement zu betreiben, ich arbeite gegenwärtig auch mit Randolph Pearson, also diese Structured Analytic Techniques for Intelligence Analysis, und noch zahllose weitere Bücher in dem Bereich geschrieben hat. Und Dr. Oliver Gnad aus Frankfurt am ersten deutschsprachigen Buch zu strukturierter Analyse und strategischer Vorausschau. Also das eine ist Analysetechniken. Da kann ich mich fortbilden lassen. Da kann ich selber auch viel lesen, um gerade auch so ein bisschen die Ratio zu verstehen, warum sollte ich das überhaupt anwenden. Wenn ich jetzt beantworten sollte, was würde ich in einem Kriminalitätsanalysten oder insgesamt in einem Analysten sehen wollen, dann sind es natürlich nicht nur Analysetechniken, sondern dann sind es natürlich ganz viele von den Aspekten, die wir im Zuge dieses Podcasts oder später vermutlich eher Podcast-Reihe schon angesprochen haben. Also ich brauche natürlich erstmal Fachwissen. Also ich muss in meinem Bereich, beispielsweise in meinem Phänomenbereich, natürlich erstmal über alle relevanten Kenntnisse verfügen, um mich in dem Bereich zu orientieren, um da überhaupt was machen zu können. Weil mir bringen natürlich Denkgefäße oder Denkwerkzeuge nichts, wenn ich da nichts reintun kann. So, das heißt, das muss ich erstmal haben, ich muss Fachwissen haben. Dann haben wir es gerade angesprochen, ich brauche Organisationswissen. Möchte ich jetzt nicht alles wieder aufdröseln, aber am Ende des Tages, ich muss eben wissen, wer in meiner Organisation braucht von mir wann, was, für welche Art von Entscheidung, damit ich diese Entscheidung zielführend unterstützen kann. Ich sollte im Bereich Analyse über Grundkenntnisse verfügen. Das heißt, ich sollte sowas wissen für mich. Was ist langsames Denken? Was ist schnelles Denken? Was sind Biases, Heuristiken? Wie wirkt sich das auf meine Arbeit aus? Aus meiner persönlichen Perspektive sollte ich auch wissen, was bedeuten Fragestellungen für meine Analyse? Welche Rolle spielen Fragen? Was sind gut gestellte Fragen? Was sind richtig gestellte Fragen? Das sollte ich wissen. Also so Grundwissen im Bereich Analyse sollte ich mitbringen. Und am Ende des Tages sollte ich natürlich auch mit IT-Tools umgehen können. Also egal, was wir machen, wir arbeiten in der Regel mit einem Computer. Und egal, ob das jetzt Textverarbeitungsprogramme sind oder ob das dann schon kompliziertere Tools sind, die mir dabei helfen können, Daten vorauszuwerten oder die mir dabei helfen können, Beziehungsgeflechte darzustellen, die für mich vielleicht eine Social Network Analysis machen können. Mit diesen Tools sollte ich eben umgehen können. Ich sollte aber auch wissen, wo ist die Schnittstelle zwischen dem, was das Tool macht und das Tool kann, und dem, wo eben Analyse, der kognitive Prozess der Analyse beginnt. Und das hattest du eben angesprochen, IT-Tools selber ersetzen ja oder sollten kein Personal ersetzen, weil sie können natürlich dabei helfen, sie können dem Personal dabei helfen, zu besseren Ergebnissen zu kommen. Aber das Personal, der Mensch, ist derjenige, der am Ende wirklich die Analyse betreibt und der zu Ergebnissen kommt. Dafür ist es wichtig, mit den Tools umgehen zu können und die Grenzen des Tools zu kennen. Und das so summa summarum wären die Fähigkeiten, die ich sehen wollen würde bei jemandem, der Analystin oder Analyst ist oder werden möchte.
Ja, vielen Dank. Ich habe mir noch überlegt und würde noch mal gerne eure Meinung dazu hören. Letztendlich, Intuition schadet nicht. Sie ist auch ein Stück weit notwendig. Gleichzeitig muss ich aber auch wissen, dass ich akademisches Wissen anwenden können muss. Also ich kann mich nicht dem akademischen Herangehen verschließen. Ich muss teamfähig sein, ich muss kritikfähig sein und ich muss aber auch in der Lage sein, wie sagt man so schön, out of the box zu denken. Und ich muss Freude an einem heterogenen und diversen Team haben. Das sind natürlich, wie sagt man so oft, auch Soft Skills.
Ja.
Aber das neben dem technischen oder fachlichen Skills, die du gerade genannt hast, oder würde ich das noch als Geisteswissenschaftler auch noch ganz groß mit in den Ring werfen, was es natürlich auch unglaublich komplex macht, dieses Personal zu rekrutieren auch selber zu erkennen, bin ich überhaupt geeignet dafür? Ich persönlich bin sehr intuitiv, aber trotzdem finde ich das ja spannend. Lana, ich weiß nicht, wie du das bewertest.
Ja, ich frage mich erstmal, ob es überhaupt einen oder eine Analystin gibt, die universell überall einsetzbar ist. Weil wenn man diese Fähigkeiten hat, hat man ja doch irgendwie eine Expertise, wie zum Beispiel eine Sprachfähigkeit, die kann man nicht einfach mal so lernen. Also man wird nicht zu einem Muttersprachler oder kennt sich in der Tiefe in einer bestimmten Szene aus, was ich zum Beispiel bei Polizisten beobachten kann. Sie sagen, ach ja, das ist ja, ich kann ja nichts, aber dann wissen sie aus dem Kopf, wer die Cousine dritten Grades von irgendjemandem ist und die Nummernschilder dazu. Und ich mir denke, das ist ja eigentlich ein Wahnsinnswissen. Und Kann man dann einfach einen Analysten oder Analystin einfach nehmen und in eine andere Abteilung nehmen und sagen, ja, mach mal das mal hier bitte. Und was heißt das? Oder kann das jeder einfach, wenn man gut ist, kann man überall funktionieren?
Ja, wenn man Vorgesetzte fragt, ja, dann ist das so. Also ich kann Leute einfach verschieben, wie man halt möchte. Mhm. Und natürlich kann ich das machen. Es gibt ja auch Institutionen, die sagen, ich muss alle 3 Jahre Personal verschieben und versetzen. Mhm. Aber wenn wir uns jetzt angucken, Stichwort Fachwissen, Organisationswissen und wahrscheinlich auch IT-Tools, dann ist das Wissen mit einem beschränkten Anwendungsfeld, und zwar beschränkt auf das, was ich in diesem Bereich gerade mache. Und wenn ich institutionalisiere, dass Personal regelmäßig wegversetzt wird, dann ist das am Ende eine institutionalisierte Wissensvernichtung. Wenn ich das möchte, dann ist das okay. Aber wenn ich das eigentlich nicht möchte und lieber möchte, dass ich Fachwissen kultiviere, dass ich Leute habe, die ich genau diese Dinge fragen kann. Also wie steht der im Verhältnis zu der und so weiter. Und aus dem FF kann mir das beantwortet werden. Dann sollte ich genau das nicht tun, sondern dann sollte ich zusehen, dass jemand in einem Bereich auch eingesetzt bleibt. Das heißt nicht, dass ich jemanden nicht mal für einen Monat oder 2 Monate woanders hin versetzen kann. Also so ausgeliehen quasi. Mhm. Das kann sogar ganz hilfreich sein, um einfach mal über den Tellerrand hinauszuschauen und zu gucken, wie machen eigentlich andere Abteilungen das? Also ich glaube auch, dass es nicht gut ist, wenn jemand 20 Jahre in einer Abteilung ist und nie was anderes gesehen hat, sondern da sollte man das schon versuchen aufzulockern mit anderen Aufgaben, zum Beispiel zu sagen, okay, du machst jetzt nicht nur das, sondern du gehst auch zwischendrin nochmal in die Lehre oder du gehst auf die und die Übung und gehst nochmal in die und die Abteilung, dass man das über die Zeit hinweg auch auflockert und da externe Impulse reinbringt. Aber im Schwerpunkt sollte eine Person, die etwas gut kann, aus meiner persönlichen Bewertung das auch ruhig weitermachen. Weil in der Regel ist es was diese Person ja auch gerne tut. Das heißt, damit steht und fällt auch die Motivation. Und Motivation ist natürlich extrem wichtig, wenn ich gute Ergebnisse erzielen will, wenn ich faules Denken vermeiden will, ja, wenn ich analytische Hochleistung mir eigentlich wünsche von meinem Personal, vielleicht sogar brauche.
Ja, ich habe auch beobachtet, dass viele Analysten tatsächlich gerne hospitieren wollen, aber wenn es um Schwerpunkte geht und man hat ja häufig was studiert und hat eine Vorliebe für bestimmte Themen, das kann die Arbeitszufriedenheit sehr mindern, wenn man plötzlich in einem Bereich ist, in einem Thema ist, was einem vielleicht nicht interessiert. Und also wir können ja sagen, es gibt nicht diesen universellen Superanalysten, der alles kann. Und
letztendlich auch da wieder, ne? Unser Kreis schließt sich und schließt sich und schließt sich.
Du magst Kreise.
Ich mag Kreise. Kreise sind toll. Das gute Ergebnis resultiert aus einem, was Ole am Anfang gesagt hat, diversem, heterogenen Team. Und da brauche ich vielleicht auch, ich sag mal, den sehr, sehr strukturierten Nerd, in Anführungszeichen. Ich brauche den Freidenker. Und die Kunst ist, was wir vorhin auch schon mal gesagt hatten, das Ganze zu orchestrieren. Und diese, ich denke immer so ein bisschen an unsere Comic-Helden, ja, die Avengers oder wie sie alle heißen. Ich bin jetzt weder Marvel noch DC-Fan. Ich habe ein großes Team mit vielen Fähigkeiten und die Stärken der einzelnen Teammitglieder zusammenzubringen zu einer sehr, sehr guten Fähigkeit, Analysefähigkeit. Ich glaube, das ist die große, große Kunst.
Mein Traum ist, man hat diese eine Aufgabe, an die man hält, und es gibt keine Konkurrenz im Team, sondern jeder besinnt sich auf seine Nische, auf seine Stärke. Und wo man auch aufpassen muss, in bestimmten Bereichen gibt es auch, ich sehe das wieder aus meiner beschränkten Osen-Perspektive, Content. Welchen Content schaut man sich an? Und Menschen, die für die Sache brennen, sind auch anfällig, auszubrennen. Ja. Und da muss man auch schauen, dass man auch das im Auge behält. Also ja, er ist oder sie motiviert, aber passt er oder sie auch auf sich auf, weil das auch ein sehr starker Sog sein kann, weil es auch faszinierend ist und man möchte etwas finden unbedingt oder beitragen oder von mir aus einen Anschlag verhindern oder wenn ich jetzt ganz, ganz weit nach, ich weiß nicht, auf einer ganz anderen Ebene denke. Aber das möchte man unbedingt und man konsumiert Inhalte, die für einen oder für die eine nicht gut sind.
Für diesen Podcast gilt das Prinzip Need to Share. Wenn dieser Podcast Ihnen also gefallen hat, teilen Sie ihn mit Ihrem Netzwerk und tragen Sie zum Wissensaustausch bei. Because Intel makes the difference.